Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Nous avons renoncé à ce mot documentaire puisque nous avons constaté que le cinéma documentaire se décline en des genres tellement différents que le mot même documentaire, un peu poussiéreux avec ses connotations didactiques, journalistiques, d'objectivité, ne convenait plus. Donc on parle de cinéma du réel, vision du réel.
Wir haben auf das Wort Dokumentarfilm verzichtet. Dieses Genre Dokumentarfilm, das sind ganz verschiedene Genres. Das Wort dokumentarisch selbst ist ein wenig staubig, didaktisch, enthält diese journalistische Note der Objektivität und das passt nicht mehr. Darum sprechen wir von einem Kino der Realität, von Vision der Realität. Dies sagt Jean Perret, der Direktor des Festivals Vision du Réel in Nyon, das diese Woche zu Ende ging. Ein Festival mit Dokumentarfilm. Ich muss das Wort doch nochmals gebrauchen. Und dieses Festival hat ein doppeltes Jubiläum zu feiern, nämlich 40 Jahre Existenz und 15 von der Neulancierung aus gesehen als Vision du Réel. Wir reden darüber mit Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin, und Michael Seinhauser, Filmredaktor bei Radio DRS. Lassen Sie uns mal diese Frage nach den verschiedenen Genres des Dokumentarfilms, die Frage, die Jean Perret am Anfang aufgeworfen hat, und andere Fragen rund um das Festival aufgreifen, und zwar anhand von ein paar Filmen, die in Nyon gezeigt wurden und zum Beispiel solche, die Preise erhalten haben. Und ich möchte gleich einsteigen bei einem, der den großen Preis bekommen hat, nämlich Grand Prix des Kanadiers Richard Brouillette, L'Encerclement, ein Film über Neoliberalismus. Wie gestaltet er denn seinen Blick auf diesen Neoliberalismus?
Das Faszinierende daran ist, dass genau dieser Film, der den großen Preis gewonnen hat in Nyon, eigentlich ein klassischer Dokumentarfilm jener Sorte ist, den die Leute eigentlich nicht mehr sehen wollten oder glaubten nicht mehr sehen zu wollen, nämlich sogenannte Talking Heads. 160 Minuten Leute, die direkt in die Kamera sprechen. Der Albtraum jedes Dokumentarfilmverächters, aber diesmal dermaßen perfekt und spannend gestaltet und vor allem mit Leuten, die dermaßen spannend reden, dass man 160 Minuten lang dabei bleibt. Und das ist schon eine Art Neugeburt des klassischen Dokumentarfilms. Talking Heads, 160 Minuten und man bleibt dran.
2 Stunden und 40 Minuten lang sprechende Köpfe, wie zum Beispiel bei den Nachrichten. Marcy Goldberg, wie ist das bei Ihnen angekommen?
Ich muss sagen, ich bin mit der Bezeichnung von Michael Seinhauser nicht ganz einverstanden. Dieser Film ist für mich nicht der klassische Dokumentarfilm oder die klassische Dokumentation, die dann besteht aus Talking Head Interviews, Off-Kommentar, erklärenden Beispielen, Landkarten, Grafiken und so weiter. Das ist dann wirklich der didaktische Dokumentarfilm, den wir von Fernsehdokumentationen kennen und der sehr fragwürdig ist, nicht nur weil er langweilig gestaltet ist, sondern weil er gewisse Ansprüche hat, didaktisch zu sein, die Wahrheit zu erklären. Dieser Off-Kommentar wird von einem Sprecher mit einer tiefen Stimme gesprochen. Auf Englisch sagt man The Voice of God, die Stimme Gottes. Dieser Film macht das nicht. Dieser Film ist eigentlich sehr radikal gestaltet. Eben schon von der Länge her, 160 Minuten. Der Film ist schwarz-weiß und der Film ist aufgeteilt in Kapiteln mit Untertiteln, also mit Zwischentiteln, weiß auf schwarzem Hintergrund. Und der hat mich eher erinnert an diese Cinetracts aus den 60er und 70er Jahren, also engagierte Filmpamphlete zu wichtigen Themen. Und der Film hat, der ist sehr minimalistisch gemacht. Es fehlen diese Landkarten, es fehlt sein Voice-Over. Aber es gibt so eine Art Musik, so eine jazzige Musik, die auch an die 60er Jahre erinnert und ein bisschen an die Arbeit von Godard. Ja, von mir aus eine radikale Entscheidung, den Film so zu gestalten. Und er lässt eine ganze Reihe von Leuten zu Wort kommen, die länger ausholen dürfen über Fragen der Globalisierung, Neoliberalismus. Auch Leute, die für meinen Geschmack schockierende Plädoyers für den Neoliberalismus halten. Und das wird dann nicht kommentiert. Das bleibt dem Zuschauer oder der Zuschauerin überlassen, aus dieser Vielfalt von Meinungen und Erklärungen und zum Teil auch lustigen Darstellungen der Experten und Expertinnen eine eigene Meinung zu bilden.
Aber trotzdem, ich höre jetzt aus beiden Statements heraus, dass es trotzdem etwas ist, was in die Vergangenheit geht. Auch bei Ihnen tragt der 60er Jahre bei Ihnen eine klassische Form des Dokumentarfilms. Die Frage, ein verdienter erster Preis, Le Grand Prix de Nyon.
Absolut, das war der faszinierendste Film für mich in der diesjährigen Ausgabe. Aber das liegt natürlich auch daran, dass die Leute, die er da vor der Kamera hat, dermaßen faszinierend zu sprechen wissen und dass das Thema Neoliberalismus einem natürlich gerade jetzt auf den Nägeln brennt. Das heißt, die Aussagen der Befürworter, die tönen dermaßen idiotisch angesichts der aktuellen Ereignisse der Weltwirtschaftskrise, und die warnenden Stimmen wie Noam Chomsky oder Susan George, die tönen dermaßen vernünftig, dass man auch immer wieder ein Aha-Erlebnis hat. Also der Film tut einem richtig gut, 160 Minuten lang.
Ist es auch ein Film, der angefangen wurde zu drehen, bevor, nehme ich jetzt mal an, bevor das überhaupt ausgebrochen ist? Oder? Also so schnell kann man fast gar nicht reagieren.
Er hat 12 Jahre daran gearbeitet, ja.
Ja, nein, das spürt man auch. Aber eben der Film produziert ein Gefühl von, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Empowerment. Irgendwie, man fühlt sich besser, nachdem man den Film gesehen hat, weil man das Gefühl hat, diese Sachen besser zu verstehen. Mhm. Oder gewisse Bauchgefühle, die man hatte, Skepsis, die man hat, durch Experten bestätigt und erklärt zu bekommen. Man muss auch sagen, die meisten Leute, die im Film vorkommen, sind dann auch sehr gute Redner und Rednerinnen und können durch diesen ganzen Jargon durchbrechen und sehr klare, auch differenzierte, aber klare, sehr gut verständliche Aussagen über diese verschiedenen Themen bringen. Und meistens hat man das Gefühl im Zusammenhang mit Wirtschaft und mit der Krise, man versteht es nicht, niemand versteht es, niemand kann es erklären. Und diese Leute mit ihren sehr vernünftigen Aussagen schaffen Klarheit, das tut gut, das ist auch sehr wichtig.
Ich möchte trotzdem noch mal auf einen Punkt zurückkommen. Ich habe ja den Film nicht gesehen, aber trotzdem, wenn ich das höre, 2 Stunden und 40 Minuten lang, sprechende Köpfe quasi und kein anderes Bild drin, dann ist trotz allem, kommt mir das Stichwort Langeweile in den Sinn. Will ich das sehen als Film?
Nein, keine Spur. Das Faszinierende daran ist gerade, dass die Strenge der Form dafür sorgt, dass man dauernd wieder Details findet, die einem sonst nicht auffallen würden. Einer dieser sprechenden Köpfe sitzt nämlich nicht vor seinem Pult wie die anderen zwischen Bergen von Büchern, sondern hat 2 Gitarren im Hintergrund und lange Haare. Und das ist eigentlich ein kanadischer Anarchist. Und die Art, wie er redet, ist auch ein bisschen anders als die anderen. Es sind dann genau diese Details, die einem auffallen, genauso wie die strengen schwarz-weißen Zwischentitel, die an Stummfilme gemahnen, mit der Klaviermusik dazwischen. Und das wird dann immer wieder durchbrochen. Also auch die Musik, die eigentlich nur auf den Titeln liegt, kommentiert dann 2 oder 3 Mal plötzlich Bilder, die eingeschnitten werden. Zum Beispiel ein Bild von Hitler bei einer Rede, und dann kommt eine entsprechende Musik dazu, die dann ironisch wiederholt wird, wenn ein Bild von George W. Bush auftaucht oder auch von Paul Wolfowitz, also einem der Bush-Gefolgsleute in Sachen Neoliberalismus. Es gibt schon eine Kommentarebene in dem Film, aber sie ist gut versteckt und sie ist vor allem ziemlich humorvoll.
Eben das Wort didaktisch, das Jean Perret quasi als die Charakteristik eigentlich bezeichnet hat, die man vermeiden möchte, die findet also hier nicht so statt.
Nein, nicht im Negativen, vielleicht eher im Positiven, weil die Stärke des Dokumentarfilms ist, dass man durch diese Filme tatsächlich etwas lernen kann über die Welt, über Leute, über Geschichten. Und das ist auch ein Gefühl des Empowerment, wie auch immer man das auf Deutsch sagen würde. Es ist ein gutes Gefühl. Man hat das Gefühl, etwas gelernt zu haben oder etwas besser zu verstehen. Das ist die positive Kraft des Dokumentarischen. Und das Festival beruht sehr auf diese Kraft und auf diese Art von Film. Was man vermeiden möchte, ist eine altmodische Art von Didaktik, wo einem erzählt wird oder gesagt wird, wie er zu denken hat oder was er dazu zu sagen hat. Und zum Beispiel die kleinen Einschnitte, die Michael Sennheiser vorher beschrieben hat, das sind keineswegs illustrierende Beispiele. Die sind quasi genau ein bisschen dort als versteckte Kommentare des Regisseurs oder ein bisschen ironische Fußnoten.
Also nicht wie bei Die Wüste lebt von Walt Disney, wo vorne der Professor steht mit dem Zeigestab auf die Tafel zeigt und sagt, dieses ist sein Wüstennagetier.
Im Gegenteil, also Richard Brouillette sagt eigentlich, sein Ausgangspunkt sei gewesen, dass er festgestellt habe, dass in unserer Erziehung, vor allem im Schulsystem, immer mehr auf Nützlichkeit gearbeitet wird. Man produziert Leute, die der Wirtschaft etwas nützen, mit dem Wissen, das man ihnen eintrichtet, und man lehrt nicht mehr das Denken an sich. Und dieser Film macht nun wirklich das Gegenteil. Er bringt einem bei, wie man sich überlegen kann, was da eigentlich vorgeht. Und das macht er auf eine Art, dass es wirklich spannend macht. Es macht Lust, nachzudenken.
Wechseln wir mal in den Film, wenn Sie einverstanden sind. Kommen wir zu einem Schweizer Film. Der heißt The Sound of Insects, The Record of a Mummy, ungefähr übersetzt die Geräusche von Insekten, die Aufzeichnungen einer Mumie. Und das ist ein Film von Peter Lierti und da geht es um einen wahren Fall. ein japanischer Mann, der sich zu Tode gehungert hat, irgendwo draußen in der Natur, und der gefunden wurde als Mumie mit seinem Tagebuch in den Armen oder auf der Brust oder irgendwie so. Ist das jetzt eine Form von Dokumentarfilm, in dem eigentlich die Genres ein bisschen zerfließen? Weil Peter Lichti war ja offensichtlich nicht dabei, wie dieser Japaner sich verhungern lassen hat.
Dieser Film ist genau ein Beispiel, dass die alte Idee von Dokumentarfilm oder Dokumentation sprengt. Das ist eigentlich eine verschachtelte Geschichte. Offenbar gab es diese wahre Begebenheit mit einer Leiche, die im Wald gefunden wurde, und mit dem Tagebuch übrigens zwischen den Beinen einer Mumie, einer zu Tode gehungerten Person. Diese Aufzeichnungen wurden dann von einem japanischen Schriftsteller in einen Roman verarbeitet. Und Peter Lichti hat diesen Romantext entdeckt in einer deutschen Hörspielfassung vom österreichischen Radio mit japanischer Experimentalmusik vertont und hat dann gedacht, das könnte etwas sein für einen Film auf seine Art, wie er Texte, dokumentarische Bilder, ein bisschen erfundene Geschichten, sehr interessante Musik und Tongeräusche zusammenmischt. Und wenn man sagt, dieser Film basiert auf einer wahren Geschichte, es hat so ein paar Stufen dazwischen. Das ist wie auch bei Schindlers Liste zum Beispiel. Der Film ist die Verfilmung des Romans von Thomas Keneally, nicht von den Aussagen der Zeitzeugen. Mhm. Und das heißt, es gibt so gewisse künstlerische es gibt gewisse künstlerische Interventionen zwischen der wahren Begebenheit, worüber wir nicht sehr viel wissen, und dem fertigen Film.
Und das zu illustrieren, kann man vielleicht sagen, wie das aussieht. Der Blick ist eigentlich ein subjektiver. Man sieht zum Beispiel durch einen durchsichtigen Plastik auf die Regentropfen, die drauffallen, auf die Tannennadeln, die da sind. Und man weiß, der Mann sitzt unter dieser Plache. Das ist das Zelt, das er sich gebaut hat. Und eigentlich sitzt er da drunter und wartet auf den Tod, weil er nichts mehr isst. Nun könnte man sagen, was Lichti zeigt, ist das, was der Mann sieht, sein Erleben. Er sieht durch die Plache in den Wald hinaus, man sieht dauernd Waldbilder, hin und wieder kleine Tiere, ganz selten dann gibt es Visionen, also Bilder aus der Vergangenheit oder aus den Gedanken des Mannes. Allerdings wehrt sich Peter Lichti dagegen, er sagt, ich habe nicht einfach zeigen wollen, wie es im Kopf des Mannes aussieht, ich bin nicht in den Kopf reingegangen und bin mit ihm gestorben, sondern ich habe versucht, was das bei mir auslöst, wenn ich das nachvollziehe. Das heißt, mein Blick durch die Augen des Mannes, ich, der Künstler und die Musik. Es ist ziemlich komplex, aber es ist nie so, dass eine Geschichte so erzählt wird, dass man ihr zugucken könnte. Die Geschichte läuft tatsächlich im Kopf ab, allerdings wahrscheinlich nicht im Kopf dessen, der sich da zu Tode hungert, sondern in jedem eigenen Kopf der Zuschauer.
Aber ist es jetzt eigentlich noch etwas, was im Rahmen eines Dokumentarfilmfestivals stattfindet? Ist das ein Dokumentarfilm? Also es ist die Verfilmung einer, in Anführungs- und Schlusszeichen, fiktiven Aufarbeitung eines realen Falles?
Das ist genau das Geniale und Nützliche des Begriffs Vision du Réel, wie der von Jean Perret geprägt wurde, der zulässt, dass solche Filme im Rahmen des Festivals gezeigt werden, neben viel klassischeren Werken, herkömmlichere Dokumentationen oder Sachen, die eher unsere Vorstellung vom klassischen Dokumentarfilm erfüllen. Das ist genau das Interessante, die Idee der Vision du Réel. Mhm. Das ist, da hat man eine viel breitere Palette von Arbeiten, die irgendwie mit der Wiedergabe, mit der Darstellung, mit der Abbildung von Realitäten zu tun hat, aber oft in einem sehr übertragenen Sinn und metaphorisch experimentell.
Ganz konkret kann man sagen, der Film besteht eigentlich zu fast 100% aus dokumentarischen Aufnahmen. Er wurde im Wald gefilmt, die Aufnahmen von einem Pferd, die es gibt, von einer Frau, die mit einem Ruderboot über den See rudert, Leute hinter Zugfenstern. Das sind lauter dokumentarische Aufnahmen. Erst in der Montage und in der Konzeption des ganzen Films entsteht diese fiktive Ebene, etwas nachzuvollziehen, das Lichti eigentlich vermitteln möchte. Aber es gibt kein einziges Bild darin, das als Bild inszeniert ist. Sie sind mit der Kamera in den Wald gegangen und wenn sie ein Eichhörnchen gefilmt haben, waren sie glücklich, weil sie dieses Eichhörnchen entsprechend brauchen konnten. Aber sie haben kein Eichhörnchen ins Bild gesetzt.
Hm. Die Bilder sind übrigens keine 1:1 Illustration des Textes. Der Text ist ein sehr schöner Text in Tagebuchform. Es wird immer das Datum gegeben. Und wenn man nicht über den Film weiß, im Voraus ist es sehr spannend, weil man mit jedem Tag kommt die Frage, wird das der Tag sein, wird das der letzte Tag, wie lange geht es noch, bis er stirbt. Die Figur, also der Erzähler sagt immer wieder, ja, ich glaube, ich werde morgen sterben und dann geht es doch noch weiter. Und diese Spannung hat dann auch etwas mit diesen Vision du Réel zu tun, weil man sich fast in diese Situation versetzen kann. Also es ist diese subjektive Teilnahme an dem Erlebnis dieses Mannes. Gleichzeitig ist immer ein bisschen die Frage, wie weit ist es fiktionalisiert? Hat der japanische Schriftsteller das Tagebuch ein bisschen geändert, redigiert? Der Text ist sehr, sehr schön geschrieben. Man fragt sich, ob der ursprüngliche Tagebuchschreiber wirklich diesen Talent hatte oder ob der Schriftsteller auch dazwischen gekommen ist.
Das ist auch das einzige Problem, das der Film ein wenig haben kann. Je nachdem, mit welchen Voraussetzungen man sich da in den Saal setzt, fragt man sich hin und wieder, ob das rein physisch möglich ist. Dieser Mann überlebt 62 Tage ohne zu essen. Er bleibt relativ luzid bis zum Ende und er beschreibt seine körperlichen Verfallszustände mit einer chirurgischen Präzision zwischendurch, so dass man sich immer wieder fragt, ja, ist denn das wirklich so? Funktioniert ein Körper so, zum Beispiel nach 30 Tagen ohne Nahrung? Lichti sagt, das hätte ihn nicht wirklich interessiert. Er hätte dem Text vertraut. Er habe das gar nicht überprüft. Für ihn seien andere Dinge wichtig gewesen. Wenn man aber Wahrscheinlichkeitskrämer ist und bleibt, wie viele Leute im Kino, gerade bei solchen Filmen, dann kann es natürlich schon vorkommen, dass man sich fragt, sind das nun Informationen oder sind das Erlebnisse, die ich da bekomme? Und diese Spannung macht den Film zwar interessant, aber für viele Leute hin und wieder auch ein bisschen schwierig.
Ja, es ist natürlich immer auch die Frage, ob das Tagebuch gefälscht wurde. Also das ist, man könnte lang darüber diskutieren. Michael Sennhauser hat auch ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen, indem er die Anzahl Tage genannt hat. Weil wenn man das nicht weiß und ins Kino geht, dann ist das, hat es eine andere Spannung, weil man gar nicht weiß, wie lang das geht.
Es gibt natürlich noch die Reaktion, oh, nicht noch einmal einer und nicht noch einmal einer. Es gibt durchaus Leute, die so reagieren.
Ja, das stimmt.
Sie hören DRS4 News mit dem Kulturstammtisch. Wir sprechen über Vision du Réel, ein Filmfestival über den Dokumentarfilm, das in Nyon stattfindet seit 40 Jahren. Michael Sennhauser und Marcy Goldberg, lassen Sie uns den Film wechseln, kommen wie von Peter Liechtis Film zu einem anderen aus der Schweiz von Vadim Jendrejko. Die Frau mit den 5 Elefanten, ein bisschen ein kryptischer Titel, Die Frau mit den 5 Elefanten. Es geht darin um das Porträt einer 80-jährigen Übersetzerin, Svetlana Geier, die Dostojewski übersetzt hat. Nun, das Erste, was einem da in Sinn kommt, übersetzen, das ist eine ruhige und auch relativ einsame Arbeit. Wie stellt man das denn dar in einem Dokumentarfilm, Marcy Goldberg?
Ja, das war für mich eine besonders spannende Frage, weil ich selber zum Teil als Übersetzerin arbeite. Und es war schon vorprogrammiert, dass ich diese Person, diese Svetlana Geier, ins Herz schließen würde. Sie ist eine wunderbare Figur, eine sehr lebendige, lebhafte Frau, Mitte 80, russischsprachig, in der Ukraine aufgewachsen, im Zweiten Weltkrieg ins Nazi-Deutschland geflüchtet. Das ist auch eine ganze Ebene des Films. Und wie sie über ihre Arbeit als Übersetzerin spricht, ist so spannend. Die Dame hat so eine Art, nuanciert über die Sachen zu reden. Sie bringt sehr spannende Beispiele von den Grenzen der Übersetzbarkeit. Was kann man in Russisch sagen, das man ins Deutsche nicht übertragen kann? Oder auch umgekehrt, die Nuancen, die verschwinden oder die Tricks, die man verwenden kann, um doch ein bisschen davon in den Text mitzubekommen. Auch ihre Beziehung zu Dostojewski. Er ist irgendwie ihr Leibes- oder Lieblingsschriftsteller und die 5 Elefanten sind dann die 5 enormen Bänder, die Werke, die sie übersetzt hat. Das Werk Verbrechen und Strafe hat sie sogar, glaube ich, 2-mal übersetzt, weil sie mit der ersten Fassung nicht zufrieden war.
Das war mal Schuld und Sühne, also der neue Titel ist auch ihr Werk.
Genau, der neue Titel ist auch der viel genauere Titel, also Und man sieht sie dann auch bei einer Reihe von Haushaltsaufgaben, weil neben ihrer Arbeit als Übersetzerin ist sie auch Hausfrau, Großmutter, leidenschaftliche Köchin. Und irgendwann merkt man da auch, dass ihre Art und Weise, einen Apfelkuchen zu machen, die Äpfel zu schneiden oder irgendwie Tischtücher zu bügeln, dass die gleiche Präzision, die gleiche Überlegtheit, diese sanfte Hinterfragung von allem, dass das bei all ihren Aktivitäten dabei ist.
Ein Dokumentarfilm ist immer so spannend wie die Personen, die abgebildet werden, oder jetzt in diesem Fall eine Person, Michael Sennhauser, offenbar gelungen.
Ja, und sie ist nicht nur eine Person, das ist eine der schönen Erkenntnisse dieses Films. Die Einsamkeit, die Sie angesprochen haben, die gibt's gar nicht. Diese Svetlana Geier, die arbeitet nicht nur alleine, sie denkt am Abend vor, sie überlegt sich, was übersetzen wir morgen. Dann kommt eine fast ebenso alte Frau, die an der Schreibmaschine sitzt und ihr sozusagen das Übersetzte entreißt, das tippt, dann fragt hier ein Punkt, sonst noch was. Und das ist dann wirklich eine Zusammenarbeit. Und wenn das Ganze getippt ist, dann kommt ein weiterer alter Mann, das ist ein Musiker, der mit einer Strenge sondergleichen ihre Sätze zerlegt und nachfragt, braucht es hier wirklich ein Komma oder vielleicht doch eher einen Strichpunkt? Es ist wirklich ein hartes Ringen um diese Texte und es ist keine einsame Arbeit, es sind mindestens drei daran beteiligt und das macht allen dreien wirklich Spaß, das kann man sehen.
Und was macht denn der Regisseur hier? Was macht diesen Film so speziell? Also ich entnehme jetzt Ihren Worten, dass der Film Ihnen nicht besonders gefallen hat. Also Marcy Goldberg, Sie haben gesagt, diese Hauptfigur, diese Übersetzerin, die Svetlana Geier, die hat Ihnen besonders Eindruck gemacht. Aber filmisch.
Ich behaupte, was der Regisseur macht, er gibt auf vom ersten Moment an. Er hat sich verliebt in diese alte, in diese 85-jährige Svetlana Geier, in diese fantastische alte Frau. Und er macht ein äußerst liebevolles Porträt. Hin und wieder versucht er ein bisschen nachzubohren, ein bisschen zu insistieren. Manchmal lässt er es ganz bleiben. Man erfährt beiläufig, dass sie sich in den 60er Jahren hat scheiden lassen. Die Frage, von wem und warum, die taucht gar nie auf, ist auch gar nicht wichtig. Eine andere Frage stellt er ihr einmal, nämlich wie das war mit ihrer Flucht nach Deutschland, wie ihr Verhältnis gewesen sei zu diesen Nazi-Offizieren, die diese Flucht überhaupt ermöglicht haben. Da gibt sie dann auch eine ziemlich präzise und trotzdem leicht ausweichende Antwort. Aber im Großen und Ganzen macht der Regisseur keinen Hehl aus seiner Begeisterung für diese Frau. Und das ist das, was den Film trägt.
Aber ich glaube, man darf trotzdem die Arbeit von Vadim Jendrenko und seiner Crew nicht unterschätzen. Es ist eine sehr gute Frage, vor allem bei Dokumentarfilmen, wenn das Thema spannend ist oder wenn die Figuren spannend sind, dann kann das eine Reihe von Sünden des Filmemachers kaschieren. Und es gibt oft Filme, die Preise gewinnen, obwohl die Machart oder das filmische Handwerk eigentlich sehr schlecht ist, weil die Figur so spannend ist oder weil die Musik so toll ist. Dieser Film ist für mich kein Beispiel von einem solchen Fall, sondern Vadim Jendrenko hat offenbar genau gewusst, wie er dieser Frau begegnen sollte, damit er all diese Aussagen aus ihr entlocken konnte, damit sie in ihre Ruhe behalten konnte und erzählen konnte. Ein Kollege von mir in NIO hat gesagt, ich sage das, weil das einfach nicht meine Gedanken waren, aber ich teile sie jetzt, die Unaufgeregtheit des Regisseurs. Mhm. Oder dass er sich bewusst in den Hintergrund stellt, in einer sanften Stimme ab und zu eine Frage stellt, aber ganz klar dort ist als Gestalter. Der Film hat auch eine ganze Arbeit auf der Schnittebene, also wie der Film zusammengeschnitten wurde. Und wenn es, sobald es darum geht, über ihre Vergangenheit zu sprechen, und die Zwickmühle, in der sie sich gefunden hat als 15-jähriges Mädchen aus einer Familie, die im stalinistischen Russland verfolgt wurde. Und dann bekommt sie die Chance, von einem deutschen Offizier gerettet zu werden, der dann ja auch Nazi-Offizier ist und auch für gewisse Verbrechen der Nazis in der Ukraine verantwortlich ist. Und das ist natürlich ein moralischer Abgrund. Und er versucht schon, das mit ihr zu besprechen. Sie kann das nur bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist auch das Spannende an dem Film, dass diese Dame, die in, von, über, mit der Sprache lebt, an einen Punkt kommt, wo sie sich nicht ausdrücken kann oder wo ihr offenbar die Worte fehlen oder vielleicht sogar die Gedanken, um über diese schwierige Zeit etwas Klares zu sagen.
Die Frau mit den fünf Elefanten von Vadim Jendrejko, ich reiche das noch nach, hat den Preis der SRG erhalten und den Preis als innovativster Schweizer Film. Wir haben jetzt über drei Filme gesprochen in diesem Kulturstammtisch. Drei Filme, die auch die Vielfalt des Genres des Dokumentarfilms, ich muss es jetzt nochmal so nennen, aufzeigen. Noch ganz kurz zum Schluss die Frage, wenn Sie an ein Dokumentarfilmfestival gehen oder an ein normales Festival. Ich habe jetzt so den Eindruck, Sie seien befriedigter, wenn Sie von einem Dokumentarfilm nach Hause gehen. Dokumentarfilmfestival meine ich.
Mir geht es meistens schon so, und zwar einfach deswegen, weil es erstens viel mehr Dokumentarfilme gibt als Spielfilme. Es ist noch immer ein etwas günstigeres Genre. Und zweitens, weil auch schlechte Dokumentarfilme in der Regel interessanter sind als schlechte Spielfilme.
Ja, das finde ich auch. Auch ein schlechter Dokumentarfilm bringt irgendwie einen Gewinn, während ein schlechter Spielfilm sehr oft eine Qual sein kann. Aber man muss auch sagen, nicht jedes Dokumentarfilmfestival ist gleich. Und Vision du Réel, weil das Festival diese Bandbreite aufmacht, weil es Experimente eingeht und andere Orte von Filme zeigt und diese Gegenüberstellung ermöglicht, ist das ein besonders interessantes Beispiel von einem Festival, wo man nicht fiktionelle Werke auch sehen kann.
Sie hörten den Kulturstammtisch über Vision du Réel des Dokumentarfilmfestivals von NIO. Herzlichen Dank, Marcy Goldberg, Michael Sennhauser. Mein Name ist Eric Facon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.